und ich darf den zweiten Redner des heutigen Abends vorstellen und freue mich ganz besonders, dass Herr Universitätsprofessor Dr. Dr. Heinz Flamm sich bereit erklärt hat, unseren Vortragsabend mit einem Beitrag zu bereichern. Er ist vielen wahrscheinlich, die jetzt heute zuhören oder hier anwesend sind, bestens bekannt. Er ist Professor für Medizin und ehemaliger Vorstand des Klinischen Instituts für Hygiene der Universität Wien. Er war auch ärztlicher und wissenschaftlicher Leiter der Akademie für die höhere Fortbildung in der Pflege und er hat 1954 erstmals in Österreich die Listeriose festgestellt. Er hat einen umfassenden Themen- und Forschungsbereich. Ich möchte nur einige Arbeitsschwerpunkte herausgreifen, die vielleicht zum heutigen Thema natürlich auch passen. Einerseits Krankenhaushygiene, andererseits Parasitologie und Tropenmedizin, aber auch Umwelthygiene und Volksgesundheit und gerade auch im Zusammenhang mit seinen letzteren Forschungsinteressen gründete er eine Reihe von Instituten und Abteilungen in Österreich. Und er war auch in vielen Bereichen international tätig, hat viele wissenschaftliche Gesellschaften im In- und Ausland mit seiner Expertise unterstützt. Und sein heutiger Beitrag befasst sich mit Emmerich Ullmann, einem österreichischen Wegbereiter der Schutzimpfung gegen Tollwut. Herr Professor, bitteschön.
Danke für die Einleitung und Vorstellung. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, wenn ich zu heiser bin. Das kann man ja dabei weggeben. Ich möchte Ihnen die zwei Kontrahenten, um die es heute gehen wird, ganz kurz noch vorstellen. Das ist der Anton Ritter von Frisch, der im Jahr 1849 in Wien geboren wurde, als Sohn des Generalstabsarztes und Direktors des Josephinums, Dr. von Frisch natürlich auch. Anton Frisch wurde 1871 promoviert als Arzt, war dann Assistent bei Bielroth, was sich in der Hinkunft in meinen Aufführungen da wieder bewähren wird. Nicht zum Vorteil von, muss ich sagen, gleich vorweg. Frisch hat sich mit der Hadernkrankheit befasst, über die ich vor etwa 10 Jahren, na weniger, 10 Jahren publiziert habe. Mit der Rhinosklerose hat er sich habilitiert, Tuberkulose hat er auch bearbeitet. Er hat sich habilitiert, wurde außerordentlicher Professor und schließlich in der Poliklinik für Chirurgie und Urologie bekannt und starb im Jahre 1917. Das ist einer der Kontrahenten, der zweite ist Emmerich Ullmann, über den ich mehr reden werde, der am 23. Februar 1861 in Pécs, zu Deutsch Fünfkirchen in Ungarn, in einer jüdischen Familie geboren wurde. Sein Vater war ebenfalls Arzt und 1884 kam er als Zögling zu Albert auf die erste chirurgische Klinik und wurde 2 Jahre später dann Assistent. Es ging also in der Zeit ähnlich, wie es bei uns war. Zuerst war man wissenschaftliche Hilfskraft, damals hat es halt Zögling geheißen. Er hat sich habilitiert 1891, wurde nach dem Ersten Weltkrieg 1919 AO-Professor und schließlich 1891 Primarius im Hartmannspital und gestorben ist er 1937. Ich wollte also nur kurz sagen, dass Sie eine gewisse Vorstellung haben, um wem es geht. Von Pasteur haben Sie ja gehört, er hat die erste Wutschutzimpfung durchgeführt am 6. Juli 1895. Nun war die Wut in der österreichischen Reichshälfte schon von großer Bedeutung. Es waren beispielsweise, ich habe da nur eine Zahl, zwischen 1874 und 1884 in 10 Jahren in der österreichischen Reichshälfte 1014 Personen an Wut erkrankt. Man sollte glauben, dass die KK-Regierung Interesse daran gehabt hätte, das ist weit gefehlt. Es war kein Interesse, irgendwas dagegen zu unternehmen, bis dann ein Zufall eigentlich einen kurzen kleinen Schwung in die Angelegenheit gebracht hatte. Es gab ein Damenkomitee, das sich um die Ausweitung der Poliklinik kümmern sollte und kümmerte. Und von diesem Damenkomitee wurden also Gelder, und zwar waren das 1000 Gulden, bereitgestellt, um von Frisch zu Pasteur zu schicken. Also der Georg von Frisch ist hin, er war 5 Tage in Paris und hat 2-mal Pasteur nur getroffen. Das spricht vielleicht auch für das große Interesse und für seine weitere Verhaltensweise. Die KK-Regierung hat nach Rückkehr von Frisch dann dem obersten Sanitätsrat, der OSR, einen Auftrag gegeben, sich der Sache anzunehmen. Was ist geschehen in der Sitzung am 27. März 1886? Kam die österreichische Lösung, tun wir nichts warten mehr. Also offizielle Beschluss abwarten, obwohl da immerhin in 10 Jahren 1000 Leute an der Post, an der Tollwut zugrunde gegangen sind. Die Reaktion darauf in der wissenschaftlichen Zeitschriftenwelt war unterschiedlich. Da hat sich schon gezeigt, es gibt Für- und Gegenstimmen. Das erleben wir jetzt ja gerade bei Covid genauso. Und das war dann, das ist ja praktisch jetzt eine Wiederholung der Zustände, die es damals gegeben hat. Nun, Frisch zurückgekehrt, hat in der Gesellschaft der Ärzte, also hier im in dieser Gesellschaft, Hausen noch nicht, am 16. April 1886 sich ausgelassen und war sehr skeptisch über die Wirkung, die Brauchbarkeit, über den Sinn der Pasteurschen Impfung. Obwohl Pasteur in der Zeit vom November 85 bis zum März 90 bereits über 600 Impfungen durchgeführt hatte und nur 2 Todesfälle unter den 600, etwas über 600 Geimpften waren. Das war die Folge dann hier in Wien, Diskussionen für und gegen natürlich. Frisch hat dann eine Methode vorgestellt, er hatte Kaninchen subdural, wie er sagte, infiziert, also praktisch intrazerebral infiziert mit dem Wutvirus und die Tiere dann immunisiert und keinen Erfolg gehabt. Das hat er also gegen die Impfung angeführt. Aber es war selbstverständlich, wenn sich die Vorstellung jetzt zurückrufen, was macht die Impfung? Es muss ja bei der Infektion der Krankheitserreger entlang der Nervenbahn ins Zentralnervensystem, ins Gehirn kommen. Und wenn ich gleich das Gehirn infiziere, haben natürlich die Gegenreaktionen nicht mehr Zeit, wie es sonst wäre, wenn ein Glied gebissen wird und das Virus sich entlang der Nerven ins Hirn hinaufsetzt. Also das war ansatzmäßig nicht richtig. Nun ist unterdessen aber wieder im KK-Ministerium für Kultus und Unterricht einmal eine gute Idee gekommen, wir sollten doch uns überlegen, ob man etwas machen kann oder soll. Und so wurde Emmerich Ullmann nach Paris zu Pasteur geschickt. Er war dort 6 Wochen bei Pasteur tätig und konnte dann auch berichten. Nämlich in der Sitzung der Gesellschaft der Ärzte vom 28. Mai. Da hat zuerst Frisch gesprochen über seine eigenen Versuche, die ihn unbefriedigend ließen. Er hat gegen die Wutimpfung gesprochen und als Zweiter hatte dann Ullmann zu berichten. Er erzählte die Einzelheiten, die er im Pasteurs-Institut kennengelernt hat. Das war insbesondere die Abschwächung der Virulenz bis zur Erzeugung des Virus fix. Dann hat er dort gelernt, die Experimente mit Versuchstieren und was besonders wichtig ist, er durfte dort auch Menschen bereits impfen. Er hatte also hier wirkliche Erfahrung. Und als Abschiedsgeschenk bekam er vom Pasteur 2 Kaninchen mit der 114. Passage des Virus. Das war also das Virus fix, das heißt, das Virus war in dem Zustand, dass es sich nicht mehr verändert, nicht mehr pathogener wird, dass man also zur Impfung verwenden kann. Ullmann selbst hat dann eines der 2 Kaninchen behalten und in, würde ich sagen, großzügigerweise an Frisch das 2. Kaninchen übergeben. Und in dieser Sitzung der Gesellschaft der Ärzte wurde angekündigt, dass an der ersten chirurgischen Klinik von Professor, Impfungen von Herrn Ullmann durchgeführt werden, und zwar in Kürze an gebissenen Menschen. Es wurde an der Klinik von Professor Albert, das war der Name, der mir jetzt nicht eingefallen ist, am 28. Juni 1846 eine Versammlung von Kollegen und anderen Interessierten einberufen. Der Professor Albert, der Klinikchef, hat einen Einführungsvortrag gehalten und sein Operateur Ullmann hat dann an diesem Tag gleich 13 von tollwütigen Hunden gebissenen Männer und eine von einem tollwütigen Schwein gebissene Frau geimpft. Und zwar waren das Patienten aus verschiedenen Kronländern gewesen. Die Impfungen waren, wie es damals üblich ist, in den Bauch durchgeführt und wurden an 10 Tagen wiederholt. Zu sagen ist, dass Ullmann die Patienten, die Geimpften, zum Teil ambulatorisch behandeln konnte, nur dann, wenn die Verletzungen chirurgische Eingriffe verlangt haben, dann sind sie im Stationär auf der ersten Chirurgie aufgenommen worden. Und für die Haltung der Versuchstiere und für Hilfspersonal ist damals das Pathologisch-Anatomische Institut eingesprungen, was sehr nett war. Ullmann hat bis Ende August 1886 gemeinsam mit einem seiner Kollegen geimpft, und zwar 66 Personen, die aus allen Kronländern Österreich-Ungarns zu ihm gekommen sind. Alle blieben gesund, er hat also keinen Todesfall. Und bei 34 dieser Geimpften war es sicher, dass sie infiziert wurden, weil die Tiere die gebissen habenden Tiere untersucht wurden und sie tatsächlich die Tollwut hatten. Nun kann man jetzt aber auf einmal natürlich die Gegner der Impfung. Sie wurden aktiv und bereits am 3. Juli 1886, also ganz kurz nach diesen Impfungen, wurde in der Wiener Medizinischen Wochenschrift geschrieben vom Pasteur Rummel, und es ist doch auffällig, dass jetzt auf einmal so viele beißende Tiere gibt und so viele Menschen gebissen werden. Das ist also nur ein Rummel und das ist also nichts dahinter. Die Tageszeitungen, also die nichtmedizinischen Tageszeitungen, haben sich auch in diese Diskussionen eingeschaltet und natürlich auch die medizinischen. Aber zum Beispiel meldet das Wiener Politische Journal, dass die Patienten der ersten chirurgischen Klinik sich dagegen aufregen und beschweren, dass Geimpfte in den normalen Krankenzimmern mit ihnen gemeinsam untergebracht sind. Und das wäre ja gefährlich, weil die Impfung ist ja was, eine Infektion, und sie fürchten sich, dass sie selber die Tollwut kriegen. Es war dann die Gegenaktion, was kann man machen? Es wurde also in Währing ein Rekonvaleszentenhaus zur Verfügung gestellt, in dem die Geimpften untergebracht werden konnten. Und jetzt kommt wieder eine politische Aktion, die aus der heutigen Zeit stammen könnte. Die Statthalterei von Österreich-Unterteins, also Niederösterreichische Statthalterei, weigerte sich, irgendetwas zur Unterbringung dieser Geimpften beizusteuern oder sie irgendwie zu unterstützen, denn die Impfung ist keine Krankheit. Wenn es keine Krankheit ist, sind die Geimpften nicht krankenhauspflichtig. Daher geht das die Statthalterei nichts an und sie interessieren sich nicht weiter und haben es auch abgelehnt, da irgendwas zu tun. Es ist dann am 6. August 1886, also auch wieder kurz danach, in der Wiener Medizinischen Wochenschrift etwas publiziert worden über die Versuche von Frisch, die ich Ihnen vorhin schon angezeigt habe, mit der intrazerebralen Infektion. Und da wurde dann sehr polemisiert über die Art, das zu machen, beziehungsweise ob das Wirkung hat. Die neue freie Presse, also Sie sehen auch die privaten Zeitungen haben sich da immer eingemischt, hat also publiziert und zwar sich auf Billroth bezogen und hat also die Polemiken über die Brauchbarkeit der Wutschutzimpfung gebracht. Und zwar, ich werde es Ihnen dann gleich wörtlich vorlesen, Billroth sagte, das Buch von Frisch ist ja so wichtig und Frisch hat ein Buch geschrieben, die Behandlung der Wutkrankheiten, eine experimentelle Kritik der Pasteurischen Verfahren. Billroths Schlusssatz, und den möchte ich ihm vorlesen, war, er meinte, konstatieren zu können, dass diese gediegene Arbeit von Frisch unserer Wiener Schule ein neues Prestige verleiht und dass sie einen Triumph solider österreichischer Forschung auf dem Gebiete der Wissenschaft und Humanität dokumentiert. Das zeigt an sich vom Unverständnis von Pasteur und es ist interessant, ich möchte jetzt auf eine Sitzung des Reichsrates kommen. Dort hat der Abgeordnete Dr. von Widersberg gemeint, in der Sitzung des Reichsrats vom 13. und 20. April 1988, Billroth habe diese Schrift gar nicht gelesen, vielleicht hat er wirklich nur seinem ehemaligen Schüler vertraut, also Frischschüler von Billroth. Billroth war immer gegen die Impfung. Nun kann ich vielleicht ins Abgeordnetenhaus überschwenken, und zwar die 144. Sitzung, 6. Session. Dr. Ritter von Widersberg hat am 6. Mai 1887 in einer Sitzung des Reichsrates einen Bericht über Ullmanns Aktivitäten gebracht, und zwar hat er festgestellt, dass 122 Geimpfte nur 3 Todesfälle zu beklagen hatten. Er hat dann weiter referiert die Bitte, dass man Ullmann möge 1300 Kronen zur Verfügung zu stellen, was abgelehnt worden ist. Es ist aber ein anderer Antrag von Widerberg angenommen worden. Ich darf den Antrag lesen, es ist ein Ersatz. Das Hohe Haus wolle beschließen, jetzt kommt der Antrag, die Hohe Regierung wird dringend ersucht, die nötige Vorsorge zu treffen, dass Schutzimpfungen gegen die Hydrophobie in dem hiesigen KK Allgemeinen Krankenhause auch für die Zukunft gesichert bleiben. Aus dem Publikum, bravo, bravo. Also es ist ein Antrag, der ja nur partiell angenommen wurde. In der Diskussion kamen dann Einwände gegen Pasteur und im Speziellen galten die natürlich auch für Ullmann. Und zwar beruht die Einwände, haben sich auf das Buch von Frisch, das von Billroth so in den Himmel gehoben wurde, berufen. Das Ergebnis war dann, dass das KK-Ministerium des Inneren darüber beschlossen hat, und das möchte ich wieder aus den Protokollen vorlesen, nur in Würdigung der uneigennützigen Motive, welche bestimmend waren, dem ansehenerregenden Impfverfahren gleich nach dessen Bekanntwerden auch in Wien Eingang zu verschaffen, also positiv, jetzt kommt es negativ wieder, veranlasst das Ministerium des Innern, für die durch die Vornahme der in Rede stehenden Impfungen erwachsenden namhaften Auslagen eine Pauschalvergütung im Betrage von Gulden 1000 österreichischer Währung ein für alle Mal zu bewilligen. Ein für alle Mal heißt nie wieder, wird unter diesem Titel ein Geld fließen. Und Professor Albert, also der Klinikchef, ist wieder wörtlich in Kenntnis zu setzen, dass mit Rücksicht auf die zahlreichen bekannt gewordenen Misserfolge das Ministerium des Innern Anstand nehmen muss. Anstand heißt also Abstand in unserer heutigen Terminologie, also Abstand nehmen muss für die Fortsetzung der Pasteurschen Präventivimpfungen weitere Subventionen zu gewähren. Das wurde dann Anfang 1867 der Direktion des KK Allgemeinen Krankenhauses in einem Erlass der KK Statthalterschaft übermittelt, damit die ja nicht auf die Idee kommen, was zu machen. In der Allgemeinen Wiener Medizinischen Zeitung vom 15. August 1887 wird dann berichtet, die Pasteurische Schutzimpfung gegen Lyssa ist sistiert. Das war also das Ende der offiziellen Impfungen gegen Lyssa in Wien. Es ist aber in diesem Bericht der Zeitschrift auch die hohe Pflicht des Staates festgehalten, prophylaxische Medizin zu betreiben. Dem widerspricht natürlich die Verbietung der Impfung. Und es wurde eben gesagt, die Klienten rekrutieren sich aus Österreich, Ungarn und aus anderen Ausländern und aus ausländischen Gegenden. Und es wurde weiter moniert, dass nicht die Urteile von 15 Pasteurinstituten in Europa und Amerika konsultiert wurden. Es wurde urgiert, dass ein Bericht einer englischen Kommission, die für den Wert der Impfung zuständig war, dass der nicht beachtet wurde. Und es wurden dann festgestellt, dass schließlich Impfversager auch bei der Pockenimpfung ja bekannt sind. Es kam dann bald zum 6. Internationalen Kongress für Hygiene und Demografie zu Wien, und zwar vom 26.09. bis 1.10.1887. Da gab es ja viele Sektionen bei dem Kongress, und eine Sektion hat sich der Tollwutimpfung gewidmet. Der erste Redner war der Labordirektor von Pasteur. Der hat Cumberland, sagen wir, geheißen. Warum sage ich sagen wir? Es wird Ihnen vielleicht, wenn Sie Hygiene gelernt haben, erinnerlich sein, dass es, wie wir sagten, Cumberland-Filter gibt. Das sind Porzellanfilter. Die gehen also auf diesen Mann zurück. Aber hier ging es natürlich nicht um die Porzellanfilter, sondern Cumberland hat die Erfolge der Pasteurschen Impfung in verschiedenen Ländern dargestellt, hat dann als zweiter Redner kam Ullmann, der hatte dann neue Versuche vorgestellt, und zwar über die Kautorisierung. Dazu muss ich sagen, wenn ein Mensch gebissen wurde und in ärztliche Behandlung kam, hat man die Wunde kautorisiert, und zwar mit Lapis Infernalis, also mit Höllenstein, oder mit einer Säure, einer anderen Säure. Und Ullmann hat nun nachgewiesen in Tierversuchen, dass die Kautorisierung wirklich keinen Effekt hat. Die Tiere, die er zuerst hat infiziert und gleich unmittelbar nach der Infektion kautorisiert haben, sind trotzdem alle gestorben. Das war also ein frischer Vortrag von Frisch dort. Es sind dann von Frisch wurden dann seine Sachen vorgetragen, wieder in gegnerischer Absicht, währenddem gegen Frisch Versuche die Leiter der Pasteurinstitute in Turin, Neapel und Odessa gesprochen haben und ihre Erfolge bei den Schutzimpfungen dargestellt haben. Der Wiener Hygieniker Max Gruber hat dann den Wert von Pasteur dargestellt, der ja zu diesem Zeitpunkt etwa 3000 erfolgreiche Impfungen schon gehabt hat. Der Schlusswort war wieder dann von Cumberland, und der hat festgestellt, dass die Ergebnisse von Ullmann genau jenen vom Pasteur entsprechen. Nun kommen wir wieder zum Nationalrat, zum Reichsrat. Ein Wirbel im Abgeordnetenhaus. In der 216. Sitzung und 10. Session vom 23.04.1888 ging es darum, ganz was anderes eigentlich, nämlich ein Nachtragsbudget für das Defizit des vorausgegangenen Kongresses zu beschließen. Das wurde aber anders genutzt, die Diskussion. Ein Arzt namens Dr. Rosa, ein Abgeordneter natürlich, sagte, er ist nicht gegen die 9.000 Gulden, die da beantragt waren zur nachträglichen Finanzierung des Kongresses, aber er ist gegen die sogenannte pasteurische Impfung. Sofort kam ein Zwischenruf von einem Abgeordneten Dr. Türk, schrie reiner Judenschwindel mit diesen Impfungen. Und das richtet sich natürlich persönlich auch gegen Pasteur und Ullmann. Nun, Dr. Rosa, zitiert Billroths Urteil. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, dass Billroth ja für die frischen Untersuchungen war. Und der Dr. Rosa im Reichsrat sagte dann laut Protokoll, dem österreichischen Forscher geziemt das Verdienst auf breitester Grundlage mit der ausgedehntesten Arbeit und den größten Mitteln die Sache vorläufig erledigt und die Menschen vor dem gefährlichen Verfahren Pasteurs bewahrt zu haben. Aus dem Rhein, hört, hört! Der Abgeordnete Dr. Rosa polemisiert dann weiter über die Wutimpfung und sagt, er fühle sich verpflichtet, dies hier öffentlich auszusprechen. Die günstigen Zahlen der pasteurischen Statistik beruhen auf einem Trugschluss aus dem Publikum, sehr richtig. Die Impfmethode ist eben noch nicht genügend festgestellt und deshalb darf der Mensch nicht zum Gegenstande zweifelhafter Experimente gemacht werden, schrien. Sehr gut, sehr gut. Nun, er zitiert der Dr. Rosa weiter noch das Buch, das vom Billroth also gut besprochen wurde, und sagt, Kaninchen und Hunde, welche dem letzterwähnten verstärkten Impfverfahren Pasteurs für den Menschen unterzogen wurden, ohne dass sich eine anderweitige Infektion vorausgegangen war, also ohne eine solche Infektion, wurden durch diese Schutzimpfung mit Wut infiziert. Heraus lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit folgen, dass diese Impfmethode auch für den Menschen mit ernster Gefahr verbunden sein dürfte. Die pasteurischen Impfungen sind also nicht nur vom problematischen Wert der Schutzimpfungen bei Tieren und Menschen, wie von Frisch in den früheren Abschnitten nachweist, sondern es ist nicht auszuschließen, dass dadurch ganz gesunde Menschen künstlich wutkrank gemacht, das heißt sans face, getötet werden. Der Abgeordnete Dr. Rosa betonte, man könne also das Geld besser verwenden, als es nach Paris zu schicken, dem Herrn Pasteur, damit er seinen Schwindel fortsetzte. Es werde daher gegen die Resolution von Abgeordneten Widersberg stimmen. Bravo aus dem Publikum dort. Dr. Widersberg antwortet wieder, weil es in einem Tone vorgebracht wurde, der jetzt hier leider modern ist, spricht nicht vom heutigen Parlament. Wenn man von einem Manne wie Pasteur von Schwindel spricht, so möchte ich dies eher von einem Manne sagen, dessen Broschüre ich hier habe, das ist die von Frisch, die Broschüre, hier habe und von der ich aus eigener Wahrnehmung nicht vom Hörensagen erkläre, dass er ein Schwindel ist. Denn Billroth als Autorität imponiert mir nicht, weil er die Überzeugung habe, dass er die Schrift nicht gelesen hat. Frisch hat in seiner dicken Broschüre nichts anderes durch seine langen Experimente nachgewiesen, als dass die Kaninchenwut bei Infektion direkt unter die harte Hirnhaut nicht in allen Fällen durch nachträgliche Schutzimpfungen angehalten werden kann. Das sind seine Resultate. Von dem anderen hat er nicht das Mindeste bewiesen. Und noch einmal dann eine Gegenmeldung von Rosen. Wenn der Abgeordnete Dr. von Widersberg die Billrothschen Aufsätze in der neuen freien Presse, die von Wissenschaftlichkeit durchweht sind, ja, schönes, durchweht sind, Pamphlete nennt, so will ich nur erwähnen, dass Pasteur, ein Franzose, aus dem Publikum Abgeordneter Dr. Türk schreit. Und ein Jude, Windersberg ein Tscheche und Billroth ein Deutsch ist. Mehr wollte ich nicht sagen. Das ist also eine ganz besondere wissenschaftliche Argumentation, wenn man diese Dinge vorkehrt. Nun, unterdessen hatte doch Ullmann noch weiter geimpft, auf eigene Verantwortung, was passiert, er ist schuld, und musste dadurch, dass er keine Subvention gekriegt hat, einen kleinen Beitrag von den Geimpften verlangen. Und es war für ihn die Sorge natürlich, wo er die auswärtigen Impflinge unterbringen kann. Im Verlauf von 1888 wurde die Impfung eingestellt, wie ich vorhin gesagt habe. Er hat bis dahin 155 Personen, in einem anderen Bericht habe ich gelesen, über 160, also in der Größenordnung, geimpft Patienten des In- und Auslandes. Und damit waren die Impfungen sistiert einmal. Was ist aber die Folge gewesen, wenn der österreichischen Hälfte des Kaiserreichs gebissene Menschen waren, mussten sie ins Ausland zur Impfung gehen, da in Budapest und in Klausenburg, das ist ja die ungarische Reichshälfte gewesen, da waren Impfinstitute oder in Krakau. Also es wurde wissentlich, möchte ich sagen, verhindert, dass in Österreich geimpft wird und die Leute müssen halt ins Ausland gehen. Jetzt war da die Bemerkung, dass viele der Wutopfer, die eine Reise zu diesen Impfzentren nicht oder nicht rechtzeitig antreten können, verdanken ihr schreckliches Los Billroths Bewertung der Arbeiten von Frisch als erfreulich konstatierten Triumph solider österreichischer Forschung auf dem Gebiete der Wissenschaft und Humanität. Also eine Anklage ist das gegen Billroth letzten Endes. Und zum Glück finden sich aber dann noch diese Bannworte ex cathedra gegen die Pasteurse Impfung und damit auch gegen die mutigen jungen Assistenten Ullmann nicht überall in Österreich-Ungarn. Die Kronländer hatten ja Statthaltereien und die Statthalterei von Galizien hat sich nicht darum geschert, was die KK-Regierung sich da in Wien vorstellt, dass sie dagegen sind, dass man ihm, und so wurde in Krakau, also im Kronland Galizien, 1888 ein Institut gegründet. Die Patienten, die in Galizien und auch in anderen Kronländern dort gebissen wurden, mussten ins Ausland zur Impfung gehen, und zwar war von Galizien aus die nächste Impfung in Warschau. Warschau war damals ja russisch, der Teil Polens war russisch, also die Patienten mussten da ins russische Ausland gehen. Nun, ein kleiner Exkurs in die ungarische Reichshälfte. Die ungarische Reichshälfte war auf dem Gebiet der Hygiene und Volksgesundheit wesentlich besser als die KK-Regierung. Die KU, also die königlich ungarische Regierung, hatte bereits ab 15.04.1890 Impfungen durchgeführt und das Institut unter Hölgyes. Und zwar nach drei Jahren wurden 1865 Impfungen durchgeführt, die sind aufgeschlüsselt. also 1865 Impfungen in 3 Jahren, die Letalität nun bei Kopfbissen sind 2,77% der Geimpften doch gestorben, bei 735 Handbissen war die Letalität 1,49% und bei 950 Bein- und Rumpfbissen war die Letalität nur 0,1%. Und ohne Impfung, also sozusagen Vergleichsgebissene, hatten 15-20% Letalitäten und bei Kopfbissen lief es sich zwischen 80-90% Letalität. In Klausenburg, das ja auch zur ungarischen Reichshälfte dann schon gehörte, vorher war Siebenbürgen selbstständig im Bereich der österreich-ungarischen Monarchie. Also in Klausenburg wurde unter Lotte auch ein Institut gegründet, und zwar 1867. Die Situation war also eigentlich ein bisschen unglücklich in der österreichischen Reichshälfte, und dann kam ein Ereignis, das dann dem ganzen Schwung gegeben hat in der Impferei. Und zwar am 18. April 1891 sind in der Bukowina 25 Personen von einem wütigen, und zwar einem einzigen wütigen Wolf gebissen worden und 4 sind gestorben. Die Impfung musste eben auch im Ausland gemacht werden, und zwar in Bukarest wurden die geimpft, und wie ich sagte, 4 haben die Impfung dann doch nicht überlebt. Das war aber der Anlass hier in Wien im Obersten Sanitätsrat, dass der damalige Hygieniker Max Gruber und der Veterinär Stanislaus Polanski in der Sitzung vom 2. Mai 1891 verlangt haben, es sollte ein Expertenkomitee gegründet werden, das sich mit der Wutimpfung befasst. Und schon am 13. Juni, also im nächsten Monat schon, wurde ein Beschluss des Obersten Sanitätsrats der KK-Regierung übermittelt, nämlich die Impfung in einem KK-Krankenhaus zu ermöglichen. Nun, in der Folge hat dann am 12. Juli 1891 das KK-Ministerium des Innern einen Erlass gegeben, dass nämlich der Krankenhausfonds, dass der 2000 Gulden umwidmet, und zwar der Krankenanstalt Rudolf Stiftung überschreibt, jedoch unter der Auflage, dass der dritte chirurgische Sekundararztposten aufgelassen wird, anstelle dessen eine Adjunktenstelle an der Prosektur geschaffen wurde, und weiters, dass der erst zu berufende neue Chef, es war im Moment kein Chef dort, dass der neue Chef der Prosektur verpflichtet wird, die Wutimpfungen durchzuführen. Es ist dann im Mai 92 wieder sowas passiert, dass im Mai und Juni Wölfe in der Bukowina Leute gebissen haben, wieder mussten die Gebissen nach Bukarest gesandt werden zur Impfung. Nun, im Juli 1894 begannen dann die Impfungen unter Baldauf in der Rudolf-Stiftung. Es ist nicht klar, ob der Ullmann weitergeht. Baldauf selber in seinem Bericht über die Akut schreibt, dass Ullmann weiter geimpft hätte. Sonst habe ich das nirgends gefunden. Es ist unwahrscheinlich, dass Ullmann dort geimpft hat. Bei der Ullmann war schon Jahre vorher, nämlich seit 1891, Primarius im Hartmannspital, wo er dann so nebenbei bemerkt, dann auch die erste Nierentransplantation gemacht hat. Also ich glaube eher, dass es ein Irrtum von Baldauf ist und dass Ullmann wirklich nicht geimpft hat. Noch eine Angabe, Literatur, 4 Tage nach den ersten Impfungen, nach den Impfungen, die Baldauf begonnen hat in der Rudolf-Stiftung, haben die Wiener medizinischen Blätter daran erinnert, dass diese Sistierung 1888 gelegen ist, bei Impfungen von mehr als 160, die Ullmann durchgeführt hat. Sie ist nicht klar, zuerst habe ich eine Anzahl mit 156 gehabt. Also jedenfalls eine große Anzahl von Impfungen. Und es wurde dann geschrieben, die sehr beträchtlichen Kosten dieser Prozedur aus dem eigenen bestreiten musste Ullmann, ohne hierfür irgendwelche Anerkennung seitens des Staates zu finden, der durch Gewährung einer einmaligen Subvention von 1.000 Gulden, die erst auf Anregung des Abgeordnetenhauses erfolgten, die Sache hinreichend gefördert zu haben glaubte, während sich die Kosten, die der menschenfreundliche Arzt hat, ja viele Tausende beliefen. Was gar nicht erwähnt wurde, die Gefahr für Ullmann ja selber, nicht nur die gesundheitliche, dass sich bei all den Versuchen infiziert, sondern auch vor allem die juridische bzw. finanzielle. Wenn er geklagt worden wäre, dann wäre ja er, der geklagt wurde, und nicht die Klinik. Also das war also wirklich eine Selbstlosigkeit von ihm. Nun, wie gesagt, ob er weiter geimpft hat, weiß ich nicht. Aber auch 1902 hat er die erste Nierentransplantation durchgeführt. Also als Chirurg war er sicher erfolgreich. Sein Tod am 9. Februar 1937 hat ihn wahrscheinlich oder möglicherweise vor einem schrecklichen Schicksal des Jahres 38 bewahrt. Ich danke Ihnen, dass Sie aufmerksam waren.
Vielen herzlichen Dank für diesen umfassenden und sehr kurzweiligen Beitrag und vor allem auch, dass Sie so schön die Schwierigkeiten erläutert haben, wie es Forschern geht, dass sie überhaupt ihre Ideen durchsetzen können, welche Widerstände es gibt, welche Stolpersteine ihnen in den Weg gelegt werden, sei es jetzt politisch, sei es wiederum von Fachkollegen, sei es aber auch natürlich finanziell seitens den Regierungen. Sie haben ja vollkommen recht, teilweise fühlt man sich da, wenn man das hört, in die heutige Zeit versetzt und vieles kommt uns ganz bekannt vor. Ich hätte eine kurze Frage, und zwar, weil Sie ja auch angesprochen haben, die langen Reisestrecken, wenn jemand gebissen wurde, wenn man sich vorstellt, von Galizien bis nach Warschau oder auch innerhalb der Bukowina, es war ja auch nicht so einfach, die Reisebedingungen in der damaligen Zeit, also das ging ja auch vom zeitlichen Rahmen her nicht so schnell. Wissen Sie, wie lange man Zeit hatte, um die Impfung zu bekommen?
Das hängt von der Stelle, wo der Biss untergebracht war, sozusagen von der Stärke der Infektion. Also wenn viel Blut geflossen ist, ist weniger Virus in die Mund, hat es länger gedauert. Aber wenn Sie vorstellen, in Niederösterreich ist wer gebissen und der wird dann, nach Bukarest. Ja. Oder wie es dann schon ging, nach Budapest, dann, weil die Ungarn waren ja da wesentlich besser. Also deswegen war ja auch, ich habe das glaube ich vorgelesen, das fürchterliche Schicksal, wann die so lang gebraucht haben, bis sie zur Impfung kommen.
Dass sie es trotzdem nicht überlebt haben. Und dann hat man wahrscheinlich natürlich auch der Impfung die Schuld gegeben.
Ja, je nach Einstellung.
Der Zeitspanne.
Ja.
Dass die Impfung einfach nur zu spät erfolgt ist. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Ja, vielen Dank, herzlichen Dank, Herr Professor Flamm, für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich wollte mir nur kurz erlauben, als jemand, der in der Gesellschaft der Ärzte beschäftigt ist, zu ergänzen, dass Emmerich Ullmann ja 48 Jahre lang Mitglied der Gesellschaft der Ärzte war, dass er mindestens 13 Vorträge vor der Gesellschaft gehalten hat und dass er dann, als er, wie Sie gesagt haben, ja im Februar 1937 verstorben ist, die Gesellschaft der Ärzte als Alleinerben eingesetzt hat und er war ein großer Kunstsammler und es ist dann durch die sehr bald nachfolgenden politischen Veränderungen ja alles sehr kompliziert gewesen, aber trotzdem wurde, und die Gesellschaft hat tatsächlich nur Teile davon bekommen, aber trotzdem hat sie sehr profitiert von ihm und ich denke, das ist wichtig, darauf hinzuweisen, weil Ullmann und ja nicht nur in diesem Fall in seinem Leben massive Widerstände zu bewältigen hatte von außen, sondern auch in vielen anderen Dingen, und er ja auch wegen Widerständen an der Fakultät nur erst mit 59 zum Professor ernannt wurde zum Beispiel. Ja, danke.
Vielen herzlichen Dank noch für den Input.